Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wir kennen alle Viertelfinalisten. Morgen beginnt der Tag 1 der Viertelfinals. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk zu Wimbledon 2025. Mein Name ist Andreas Thies. Ich habe es gestern schon angekündigt. Philipp ist heute nicht da. Wieder mit Stargast Lukas Zara. Hallo Lukas.
Hallo Andreas. Servus.
Wir haben heute einen sehr interessanten Tag erlebt, wie ich finde, müssen aber mit einem ganz, 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 ganz großen Drama beginnen. Und ich weiß gar nicht, wie häufig oder ich ganz wiederholen kann. Es ist das ganz große Drama gewesen. Jannik Sinner traf im Achtelfinale auf Grigor Dimitrov. Und ich habe tatsächlich gedacht, ja gut, Sinner ist, das Rasen ist noch nicht sein bester Belag. Aber Grigor Dimitrov, den wird er schon im Sack haben. Dimitrov ist nicht mehr auf der Höhe seiner Kunst noch wie vor 4 oder 5 Jahren. Pustekuchen. Jannik Sinner hatte größte Probleme, unter anderem mit dem Slice. Ich habe zwischendurch eine Statistik gesehen, 74% der Rückhände waren bei Grigor Dimitrov ein Slice. Damit kam zum Beispiel Jannik Sinner überhaupt nicht klar. Dazu hat Dimitrov überragend gut aufgeschlagen und führte dann nach knapp 2 Stunden mit 6:3 und 7:5. Dann wurde das Dach zugemacht. Und nachdem das Dach zugemacht worden ist, um dann der Dunkelheit vorzubeugen und dann das Licht anzumachen, das Flutlicht anzumachen und damit die Nachbarn nicht gestört werden, haben die beiden noch weitergespielt. Und dann stand es 1:42:15 für Grigor Dimitrov vor seinem Aufschlag. Er macht einen Aufschlag, verliert den Punkt, greift sich schon so an seinen Brustmuskel und dann macht er noch einen Aufschlag. Das ist ein Ass, aber mit halber Geschwindigkeit und dann bricht er quasi zusammen. Was für bittere Szenen haben wir da heute auf dem Center Court gesehen?
Boah. Also es war ganz schwer mit anzusehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich der fühlt. Das war seine große Chance, oder? Mhm. Auf einen richtig, richtig großen Sieg gegen die Nummer 1 der Welt am Center Court in Wimbledon.
Auf einen verdienten Sieg auch.
Genau.
Weil bis zu dem Zeitpunkt hat er fast perfektes Tennis gespielt.
Unfassbar. Ah, und dann ihn in Tränen ausbrechen zu sehen, das hat wehgetan. Also er sitzt ja dann da, greift sich auf die Stelle hin und dann hat er kurz, weiß nicht, ob er da gar nicht atmen hat können oder ob ihm da schon die Tränen gekommen sind. Es hat ihn jedenfalls durchgeschüttelt. Und dann ist Jannik Sinner gleich auch gekommen, hat sie erkundigt, aber da war eigentlich schon klar, für Dimitrov war klar, dass er nicht weiterspielen kann. Gab dann eine kurze Behandlungspause, die sind sogar kurz vom Platz gegangen.
Ja, aber da kam er innerhalb von 30 Sekunden wieder.
Er kam wieder zurück und man hat gesehen, dass der schon ordentlich Tränen verdrückt hat und er ist nur noch zurückgekommen, um Jannik Sinner die Hand zu geben. Und dem Schiedsrichter hat er ja nicht einmal mehr die Hand gescheit geben können. Ja. Da hat er schon die andere Hand zur Hilfe nehmen müssen, weil er die Hand gar nicht mehr heben hat können von der Schlaghand, vom Schlagarm, von der rechten. Ja, extrem bitter. Ja, ich habe Dimitrov natürlich gegen Ofner gesehen in der Runde davor. Hat er mir schon extrem gut gefallen. Sein variables Tennis. Es ist einfach richtig schön anzusehen. Also für Ästheten wirklich etwas. Er spielt schon ein bisschen anders. Das hat auch der Ofner dann nach der Partie gesagt. Er spielt ein bisschen was anderes, als was er sonst immer gewohnt ist. Eben diese Hardhitter, die es sonst gibt. Und im Alter von, er ist 34 Jahre alt, Dimitrov, ja, war extrem bitter. Und jetzt eben diese komische Statistik, gell, dass der 5 Grand Slams in Folge.
Gerade nochmal aufgemacht. Letztes Jahr Wimbledon gegen Daniil Medvedev im Achtelfinale. Dann hat er bei den US Open im Viertelfinale gegen Francis Tiafoe aufgegeben. Bei den Australian Open in der ersten Runde gegen Francesco Passaro. In Roland Garros in der ersten Runde gegen Ethan Quinn. Und jetzt gegen Jannik Sinner. 5 Turniere hintereinander per Aufgabe beendet. Man hat das Gefühl, dass der Körper nicht mehr mitzumachen scheint. Und das ist die bitterste Nachricht eigentlich. Und es ist tatsächlich eine Geschichte, wo man sagen muss, sollte er jetzt lange ausfallen. Thanasi Kokkinakis hat sich auf Twitter gemeldet, hat gesagt, diese Verletzung, er geht auch davon aus, dass es der Pectoralis Major ist, dass er sich den gerissen hat. Wenn das die Verletzung ist, die hat mich 5 Jahre beschäftigt, hat Thanasi Kokkinakis gesagt. Und der muss es wissen, weil der wirklich lange ausgefallen ist. Und wenn das jetzt so eine schwerwiegende Verletzung ist, fragt man sich dann natürlich, kommt Dimitrov nochmal wieder? Wie kommt er wieder? Und werden wir nochmal einen Dimitrov sehen, so wie an diesem heutigen Abend, an dem er Vintage Dimitrov gespielt hat? Es war, also da gibt es keine Worte, die in irgendeiner Weise das beschreiben können, was man für den Dimitrov fühlt.
Ja, genau. Es war ja dann irgendwie, eben, wie du es erzählt hast, dass das war erst in der Wiederholung dann zu sehen, dass er beim Aufschlag davor schon Probleme gehabt hat. Genau. Da hat sich das schon abgezeichnet, dass da was hat. Ja, hoffentlich hat er die Kraft. Hoffentlich ist es nicht so schlimm vielleicht wie bei Kokkinakis damals. Wäre ihm schon zu wünschen, ein extrem sympathischer Kerl. Und wie gesagt, noch einmal, einer, der ein bisschen etwas anderes zeigt als diese Hardhitter, die es sonst gibt. Deswegen eine Bereicherung für die ATP-Tour. Ja, saubitter.
Und einer von den Nice Guys. Mhm. Grigor Dimitrov ist ausgeschieden und Jannik Sinner steht im Viertelfinale, weiß gar nicht so richtig, wie er da hingekommen ist jetzt, weil er wirklich nicht gut gespielt hatte. Er hatte zwischendurch, ist er auch hingefallen auf den Arm, hat sich dann am Ellenbogen dann auch behandeln lassen. Ich bin sehr gespannt, ob das alles in Ordnung ist bei ihm oder ob er vielleicht dann jetzt auch im Viertelfinale dann eingeschränkt ist. Aber er war bis zu dem Zeitpunkt sehr unzufrieden. Es gab eine Szene, da hast du mich noch drauf angesprochen und hast gesagt, hast du das gesehen? Da hatte er einen Rebreak geholt gegen Grigor Dimitrov, der im zweiten Satz mit Break in Führung gegangen war. Und es gab sofort das Rebreak. Und da ist Jannik Sinner aus sich herausgegangen, wie ich es noch nie gesehen habe.
Boah, herrlich. Ich liebe sowas wirklich. Ich habe vor zwei, drei Tagen schon mal über Darts geredet. Beim Darts sieht man das ja ganz oft, wenn sie so explodieren vor Freude oder vor Adrenalin. Ich liebe sowas. Und auch ich schaue mir super gerne solche Slow-Mos an. Und von Jannik Sinner ist man es nicht gewohnt, so einen Ausbruch zu sehen. Und das war ja das Besondere. Und deswegen habe ich es umso mehr gefeiert und habe mir gedacht, hey, cool, dass er uns das einmal zeigt, dass er uns da mal mitnimmt. Rebreak geschafft, dann sofort wieder einen Aufschlag abgeben und später kurz darauf 7-5 auch den zweiten verloren. Der hat Glück gehabt heute. Der ist da entkommen. Es wurde ja dann nach dem zweiten Satz das Dach geschlossen. Mhm. Da gab es eine kurze Unterbrechung. Auch da kommen dann schon so Gedanken auf, das wird jetzt eher dem Sinner helfen, weil der Dimitrov ist in so einem Flow. Das ist perfekt für ihn jetzt so eine Auszeit, aber da können wir jetzt gar nicht mehr drüber sprechen, weil es dann nach wenigen Minuten im dritten Satz vorbei war.
Jannik Sinner steht im Viertelfinale und er trifft jetzt auf Ben Shelton. Ben Shelton hat heute zum dritten Mal hintereinander bei einem Grand Slam gegen Lorenzo Sonego gespielt und er hat wieder gewonnen. 3-6, 6-1, 7-6 und 7-5. In der Form, in der sich Shelton befindet, das war wieder ein sehr, sehr ästhetisches Match. Also die beiden haben ja, also es ist ein gutes Matchup. Also die ergänzen sich gut in ihrem Spiel. Sonego hat heute nicht so viel zusetzen können, wie zum Beispiel auf einem Hartplatz oder auf einem Sandplatz. Da war Shelton und Sheltons Aufschlag viel zu effektiv, wie ich fand. Aber Shelton wird mit enorm viel Selbstvertrauen hier rangehen, weil er ist in diesem Turnier bislang relativ durchgecruised. Einen Satz hat er abgegeben.
Und irgendwie so under the radar, würde ich fast meinen. Genau. Weil du hast halt die drei. Du hast Alcaraz, du hast Sinner und du hast Djokovic. Und Shelton hat der jetzt alle seine Partien da irgendwie immer am Court Nummer 1 parallel zu am anderen großen Namen irgendwie gefühlt gespielt. Deswegen komplett für mich unterm Radar noch und irgendwie zu Unrecht unterm Radar, weil er ist immerhin die Nummer 10 der Setzliste. Also es gibt da noch drei über ihm. Aber der ist durchaus eine Gefahr und Sinner, Shelton, nach dem, was wir heute gesehen haben, bin ich natürlich nicht so euphorisch, was den Sinner betrifft. Ja.
Ich bin sehr gespannt, wie Sinner mit dem Aufschlag von Shelton umgehen wird. Auf dem Hartplatz und auf dem Sand mache ich mir da keine Gedanken. Bei Rasen glaube ich jetzt schon, dass da ein kleiner Gleichmacher da drin herrscht. Und ich bin jetzt gerade bei Tennis Abstract am Schauen, wie Sinner gegen Linkshänder gespielt hat bis jetzt, hat eine Bilanz von 28-10. Also das ist eine wirklich sehr gute Bilanz gegen Linkshänder. Er hat gegen Shelton seine letzten beiden Spiele auf jeden Fall gewonnen. Die letzten 5-1 hat er, genau. Die letzten 5 Spiele hat er gewonnen. Es war nur Jack Draper und Alejandro Tabilo und Corentin Moutet waren zwischendurch mal Linkshänder, gegen die er gespielt hat. Ben Shelton hat das erste Turnier in Shanghai auf ganz schnellem Hartplatz damals gewonnen. Das Shanghai ist einer der schnellsten Hartplätze.
Das erste Duell, ja.
Genau. Ist allerdings auch jetzt schon wieder knapp 2 Jahre her. Und trotzdem, das könnte Shelton da durchaus Selbstvertrauen geben.
Absolut, ja, wenn er sich daran, daran wird er sich zurückerinnern.
Aber es hat letztes Jahr auch das Duell in Wimbledon gegeben.
Ja, ja, stimmt, genau, in drei Sätzen, ja, ziemlich deutlich. Ja, und auch der Sieg bei den Australian Open im Halbfinale ist noch frischer. Das sollte doch eher Sinner positiv zusprechen. Ja, bin sehr gespannt. Da würde ich jetzt gern dabei sein, irgendwie in der Aufarbeitung von diesem Match bei Sinner in dem Team. Ist man da jetzt gestresst? Ist man da, Darren Cale wird sicher alles dafür tun, dass er den Jannik Sinner beruhigt. Aber da wäre ich jetzt gern dabei irgendwie, würde gern da mitsitzen am Tisch.
Tja, also Simona Vagnozzi und Darren Cale machen jetzt nicht den Eindruck, als ob sie in irgendeiner Weise hektisch werden würden. Ja. Also das konnte ich mir bislang nicht so vorstellen. Auch Simona Vagnozzi hat jetzt nicht unbedingt das süditalienische Temperament und muss die ganze Zeit nur aufstehen und Forza rufen. Das ist einfach nicht so. Deswegen glaube ich, dass das alles relativ cool gemacht wird. Mhm. Und solange niemand rausgeschmissen werden muss aus Sinners Team jetzt in den nächsten Tagen.
Ja.
Also Sinner gegen Shelton, das erste Viertelfinale. Das zweite Viertelfinale bestreiten Flavio Cobolli und Novak Djokovic. Flavio Cobolli hat heute gegen Marin Cilic gewonnen. Mit 6-4, 6-4, 7-6, 6-7 und 7-6. Marin Cilic, ich hatte mit Philipp noch drüber gesprochen, dass die Rückhand von Cilic ihn gegen Munar und vor allen Dingen gegen Jack Draper durchgebracht hat. Diese Rückhand, die so unglaublich stabil war, die war heute in den ersten zwei Sätzen gar nicht zu finden. Es gibt diese Tennis Insights Backhand Quality Statistik, also von 1 bis 10, wo jeder Schlag mit der Rückhand bewertet wird. Ja. Da ist der Durchschnitt bei 6,7 oder 6,8. Cilic Vorhand, Rückhand war im ersten Satz bei 4,5, im zweiten bei 5,2 und dann ging es hoch auf 8,1 oder 8,3. Und im vierten Satz war das auch nochmal richtig hoch. Aber Flavio Cobolli war nervenstark und ist durchgekommen, hat dann hinterher ein tolles Interview gegeben, wo er dann auch seinen Vater angesprochen hat, der geweint hat und so weiter. Das ist eine Familiengeschichte, weil sein Vater ist sein Coach. Aber Cobolli hat so ein bisschen mein Herz erobert jetzt während dieses Turniers. Der spielt sehr attraktives Tennis.
Deswegen habe ich lachen müssen, weil du natürlich mit Cobolli Cilic anfängst und nicht mit dem anderen Viertelfinale, nicht mit Djokovic.
Das heben wir uns für den Schluss auf.
Ja. Es war ein Schlagabtausch im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kannte diese Zahlen nicht, weil ich im ersten Satz zuschauen war, am Court Nummer 2. Ich habe ja den Marin Cilic beim Challenger in Mauthausen gesehen, ja, vor ein paar Wochen. Hättest du mir da gesagt, dass der durchaus einen Lauf hier hinlegt, ja? Ich hätte ja nicht mal geglaubt, dass der im Hauptfeld ist. Also der war, der hat so schlecht gespielt, der hat so viele Eigenfehler gemacht, es war furchtbar und hat dort in der ersten Runde sang- und klanglos verloren eigentlich. Also, na, es war, glaube ich, sogar im dritten Satz, aber das war eine Nichtleistung sondergleichen.
Da ist man dann bei so einem kleinen Challenge auch gleich beleidigt, ne? Wenn der große Star ankommt und dann so eine Nichtleistung abliefert.
Ja. Andersrum eigentlich, dass so ein großer Star kommt zu so einem kleinen Turnier und dann da aber auch sogar in der ersten Runde verliert. Ach Gott, warum tut sich der das an? Kommt gleich rauf in der Frage. Na gut, wir sind aber in Wimbledon. Cobolli, sehr casual ist der auf der Anlage rumgerannt gestern. Ist einfach im Publikum, also ganz normal durchgerannt.
Der hat bei Jacopo Vasami zugeschaut, dem Junior.
Na schau, okay, das wusste ich nicht, aber den hat niemand angesprochen. Und ich denke mir, der ist Setzliste Nummer 22, glaube ich. Das wird sich jetzt schon noch ändern.
Das wird sich jetzt ändern.
Den werden jetzt schon mehrere dann erkennen nach diesem Turnier, da bin ich mir sicher. Coole Emotionen, die wir da gesehen haben. Zwei Dinge sind mir aufgefallen bei Cobolli im ersten Satz, zumindest die er beim Return macht. Ja, einerseits Cilic, also diese Aufschlagbewegung, ist nichts Neues. Alle Chip und Charge-Hörer, Hörerinnen kennen sich da aus, aber das ist schon, mich wird das extrem nerven. Und der Cobolli hat dann auch einmal den Cilic warten lassen. Ja. Der hat sich dann ganz aufreizend langsam mal zum Handtuch gegangen und zurückgegangen, ganz in Ruhe. Das hat er mal probiert. Und das Zweite ist, beim zweiten Aufschlag vom Cilic ist er quasi beim Ballwurf vom Cilic zurückgegangen. Das hat auch funktioniert. Also das ist gut aufgegangen. Das sind die Dinge, die mir aufgefallen sind bei ihm. Hat mich dann gewundert, also mit dem Verlust des dritten Satzes, wie er dann damit umgegangen ist. Weil weil er dann danach kurz so ein bisschen wie ein Kasperl auf mich gewirkt hat. Er hat sie einmal fallen lassen auf dem Platz, wo das gar nicht notwendig war. Und ich denke mir, oh je, fang doch jetzt nicht an mit den Spielereien, nee, weil du spielst ja gut genug, du brauchst das ja jetzt gar nicht. Aber das war für mich ja ein Zeichen, dass da irgendwie was im Kopf werkelt. Also sonst würde er das nicht machen. Ja? Hat dann bei dieser Szene da ein 15:30 überstanden. Okay, es ist weitergegangen. Und was mir aufgefallen ist, er rutscht auf Rasen und er beherrscht das irgendwie.
Ja, also, er will noch Sandtennis auf Rasen spielen.
Ja, genau. Ja. Aber mich überrascht das, dass er setzt es kontrolliert ein. Er ist zwar dann auch einmal ausgerutscht, weil er einfach zu breite Fußstellung hat bei so einem Split-Step. Ja, aber es ist nicht so ein wildes Rutschen wie beim Davidovic Fokina zum Beispiel, aber auch noch nicht so ein Alcarezkes großartiges Rutschen, aber es funktioniert. Cilic hat sich massiv aufgepumpt, wie der zum Comeback angesetzt hat. Ja.
Der hat sich auch nach dem dritten Satz hat er sich auch nach Chancen ausgerechnet.
Auf jeden Fall. Also das glaube ich sofort. Ja. Aber ja, herrlich. Also wie dann eben der Vater, hast du gesagt, hat geweint, aber der Trainer glaube ich auch, oder
ja, war das
der
Vater? Die waren alle sehr nah am Wasser.
Ja, ja, also das hat mich überrascht. Ja. Also sehr viele Emotionen, super. Wenn der Sport sowas erzeugt, ist das immer ein Gewinn, finde ich. Und ja, er ist jetzt im Last Eight Club.
Genau, und er trifft jetzt auf Novak Djokovic und der hat heute gegen Alex de Minaur das Viertelfinale von letztem Jahr nachgeholt im Achtelfinale. Letztes Jahr, wir haben darüber gesprochen, Alex de Minaur hat sich in seinem Matchball, ich glaube, es war gegen Arthur Fies, hat er sich im Matchball vertreten, konnte dann nicht antreten zum Viertelfinale gegen Novak Djokovic. Und Alex de Minaur hatte sich heute was vorgenommen und hatte sich gedacht, Mensch, das will ich heute alles wieder gut machen. Hat den ersten Satz mit 6:1 gewonnen. Auch im zweiten Satz war es eine ganz enge Nummer. Alex de Minaur spielte unglaublich gut. Djokovic war gezwungen, immer noch mal einen Ball mehr zu spielen. Noch mal einen Ball. Alex de Minaur ist unglaublich schnell nach wie vor. Er ist nicht der größte Angriffsspieler, aber wenn er so seine Vorhand und seine Rückhand ohne Spin einsetzen kann, ich habe es im Kommentar mal gesagt, es ist so eher gewischt, wie er sie spielt. Gerade so die Vorhand, wenn er die ohne Spin spielen kann, die kommt halt hinten nicht mehr hoch, dieser Ball. Da hatte er viel, viel Erfolg. Den dritten Satz, also er hat den zweiten und dritten Satz verloren mit 6:4. Dann führte er im vierten Satz nach starker Leistung wieder mit 4:1. Und dann, die älteren Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, wenn der Knight Rider früher bei Kitt den Turbo Boost gezündet hat, dann konnte der über alles drüber springen. Und Djokovic hat im vierten Satz bei 1:4 aber sowas von den Turbo Boost angezündet. Was er danach gespielt hat, zwischen dem 1:4 und 6:4, das war unfassbar.
Da rennst bei mir offene Türen ein. Ich war ein Knight Rider großer Fan,
ja,
in der Kindheit. Mich hat's überrascht, dass es genau das Match wurde, das de Minaur liebt. Grinder-Ballwechsel, lange Ballwechsel. Ja. De Minaur ist es wurscht, dass er hin und her rennt.
Ja, das ist dem wirklich wurscht. Ja.
Und lustig, dass du es ansprichst, wie er die Bälle schlägt. Ich finde ja auch, dass der so leise spielt wie niemand anderer. Also wenn der den Ball trifft, das ist auffallend leise, wenn der. Also ja. Das ist mir aufgefallen, wie ich heute am Center Court gesessen bin. Ja, Djokovic auch wieder. Wenn ich sage, er ist ein Schauspieler, klingt das schon so negativ. Das meine ich aber in dem Fall nicht so. Aber er ist auch kein Entertainer. Es ist so irgendwas dazwischen. Also dieses, heute ist ja schon wieder alles furchtbar. Dieser Wind, der ist so gegen mich. Ja, der Wind, der bläst beim de Minaur aber auch. Aber der Djokovic ist der mit der Box schimpft. Eine Szene wieder. Der macht den Punkt, seine Box klatscht. Er sagt, steht's auf gefälligst. Alle fünf stehen auf und klatschen im Stehen. Okay,
was? Der Sohn fühlt sich da auch dem Team zugehörig?
Ja, ja. Na, es war alles wieder dabei und dann auch noch inklusive. Also ich rechne da auch die Leistung nach dem Matchball, nach dem Verwandelten noch mit ein. Bei dem Interview ist er ja auch ein irrsinnig guter Schauspieler, Entertainer. Mir fällt kein besseres Wort ein, aber er erwähnt natürlich auch gleich den Roger Federer, der dazugehört hat und sagt, ich würde gern so gut spielen wie der Herr dort, der dort sitzt in der ersten Reihe. Dieses Surf and Volley hätte ich gern, dann wäre das alles leichter gegangen heute. Also er hat das schon alles sehr perfektioniert, finde ich. Es ist auch vielleicht ein bisschen, um Eindruck zu machen, auf der anderen Seite seine Spielereien und so weiter. Das haben wir heute alles gesehen. Wie gesagt, ich war sehr überrascht, dass es irgendwie am Anfang voll so gegangen ist, wie es eigentlich, wenn ich der de Minaur wäre. Genauso hätte ich mir dieses Match gewünscht über weite Strecken. Ja, dass er dann dazulegt, war Wahnsinn. Ja.
Ich hätte mir das gerne nochmal im fünften Satz angeschaut, aber man muss dann auch mal sagen, was er, wie gesagt, zwischen dem 1:4 und dem 6:4 gespielt hat. Da kann sich de Menor nicht mal richtig was vorwerfen in dieser Phase. Er hatte dann irgendwann keine Chance mehr. Es gab noch ein ganz enges Aufschlagspiel beim 1:4 und auch beim 2:4, das Break war eng, aber danach gab es nur noch einen Weg und das war in die Richtung von Novak Djokovic und das hat er im Stile eines Champions gemacht und Goran Ivanišević hat es in seinem vielbeachteten Interview gesagt, es gibt halt nur Sinan Alcaraz und Djokovic kann mithalten und da hat er heute gezeigt, wie er auch in einem möglichen Halbfinale gegen Jannik Sinner mithalten könnte. Und das war ein Statement, das er heute gesetzt hat.
Ja, dieses Monster-Game noch im zweiten Satz gleich, ich glaube fast 20 Minuten hat das gedauert. Der Satz an sich hat 64 Minuten gedauert, obwohl er nur 6-4 ausgegangen ist. Das war schon sehr umkämpft. War auch wirklich lustig anzusehen. Also ja, Demenau überlegt sich auch ein bisschen was. Djokovic geht rein, versucht dann, wenn es nicht so läuft, mehr ans Netz zu gehen. Das hat dann teilweise funktioniert, teilweise war Demenau auch wieder verdammt schnell, das ist jetzt nichts Neues, der ist richtig, richtig schnell. War cool, cooles Match eigentlich.
Aber das ist ja das, was man Djokovic einfach zugute halten muss. Also wenn etwas nicht funktioniert, probiert er was anderes aus.
Genau.
Und er hat alles in seinem Repertoire.
Der hat Plan B, C, D dabei.
Ja, immer. Es ist wirklich fantastisch, wie er auf sowas reagieren kann und auch auf schlechte Phasen reagieren kann. Die Herren haben also jetzt die Viertelfinalisten ermittelt. Ben Shelton gegen Jannik Sinner, Flavio Cobolli gegen Novak Djokovic und morgen dann Taylor Fritz gegen Karen Radchan auf dem Court 1 und Cameron Norrie gegen Carlos Alcaraz. Das wird das zweite Match auf dem Center Court sein. Erwartest du bei Alcaraz gegen Norrie irgendwas Berichtenswertes?
Nein, überhaupt nicht.
Ja, nicht.
Fertig, oder?
Ja, fertig. So, das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen, weil die haben heute auch vier Viertelfinalistinnen ermittelt und man muss dann auch mal sagen, dass die Draws sich jetzt dann doch nicht so geöffnet haben. Das alles gleich hier bei Chip & Charge, dem Tennis Talk.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall wo es Podcasts gibt.
Wir haben bei den Herren einen Nichtgesetzten im Viertelfinale. Bei den Frauen haben wir drei Nichtgesetzte. Dafür, dass wir in den ersten zwei, drei Tagen so viele Überraschungen hatten, ist das Teilnehmerfeld dann danach doch recht zusammengeblieben.
Also ich
und die Ungesetzten hier, bis auf Laura Siegemund, sind Spielerinnen, wo man sagt, okay, damit kann man, so damit hätte man auch vielleicht nicht rechnen können, aber das ist jetzt nichts, was einen verwundert.
Ja, natürlich gibt's immer dann diese Rekorde, so viele Gesetze sind ausgeschieden, da sind auch Gesetze dabei, die sich auf Rasen gar nicht wohlfühlen, die außer Form sind, deswegen bin ich da immer ein bisschen auf, ja, was bedeutet das überhaupt? Ist das jetzt ein ganz großer Trend oder ist das mehr ein bisschen Zufall? Ja, so ist es. Ich finde, das liest sich alles ganz hübsch, ja.
Ja, absolut. Und ich glaube, wir kriegen hier vier tolle Viertelfinals auch bei den Frauen. Eine Spielerin hat hier heute eine richtig coole Geschichte geschrieben, das ist Belinda Bencic. Die hat heute gegen Ekaterina Alexandrova das Dark Horse ehrenhalber in sämtlichen Turnieren gewonnen. 7-6, 6-4. Ekaterina Alexandrova hat es nie bei Grand Slams wirklich so richtig weit nach vorne gebracht. Das war hier, glaube ich, ihr zweites Achtelfinale oder was. Also das war wirklich schon ein Ausreißer nach oben. Und ich habe gedacht, auf dem Rasen gehört sie zu den Mitfavoritinnen jetzt, weil sie kann exzellentes Rasentennis spielen.
Hat mehrere Titel gewonnen auf Rasen.
Genau. Ja. Aber Belinda Bencic hat hier heute 7-6, 6-4 gewonnen. Der erste Satz war ein sehr, sehr enger Satz, ein sehr nervenaufreibender Satz. Den hat Bencic mit 7-4 gewonnen, wo sie am Ende weniger Fehler gemacht hat. Alexandrova hat es zu einem Karriereteil werden lassen, in entscheidenden Situationen zu viele Fehler zu machen. Und den Satz hat Bencic 7-6 gewonnen. Und dann gewann sie den zweiten Satz mit 6-4. 9 Monate nach ihrer Rückkehr in Hamburg beim ITF-Turnier steht sie schon wieder im Viertelfinale eines Grand Slams. Das ist eine große Leistung.
Was mir an ihr so gefällt, die Emotionen waren wieder cool. Sie ist so brennhaß, sagen wir, in Wien.
Wie sagt ihr?
Brennhaß. Wenn du richtig angefressen bist, dann bist brennhaß.
Ja.
Sie war so brennhaß auf ihr Team, warum auch immer. Kann man ja nicht wirklich reinschauen. Also vor allem, wie sie versucht hat, das Match zuzumachen, ist sie ja. Ich glaube, sie hat sogar mal denen gesagt, sie sollen den Mund halten und hat sie angefressen.
Die war so angespannt.
Ja, ja, ja.
Die war so angespannt, weil das eine Riesenchance war.
Ja, genau, eben. Ja. Aber ihre Geschichte ist natürlich herrlich, ja. Nach dieser Babypause jetzt zurück.
Philipp hat noch gesagt, er glaubt nicht daran, dass Belinda Bencic schon mal so einen ganz tiefen Run in Wimbledon ansetzen kann. Eigentlich ist das Turnier, wo sie die größten Chancen hat, richtig tiefen Run hinzulegen. Die Aufgabe wird jetzt nicht leichter, aber es ist schon mal ein richtig gutes Turnier für sie. Und sie steht zum ersten Mal im Viertelfinale in Wimbledon, zum ersten Mal seit 2021 US Open im Viertelfinale eines Grand Slams. Und das nach der Geburt ihrer Tochter. Naomi Osaka würde sehr gern tauschen.
Ja, stimmt. Last Eight Club ist jetzt Mitglied. Ja.
Genau.
Extrem stark in den Tiebreaks. Jetzt hat sie ja Bilanz von 7-2 in diesem Jahr.
Ja.
War auch extrem effizient bei den Breakbällen. Sie war die effizientere Spielerin, Bencic, in diesem Spiel. Zu Alexandrova wollte ich noch sagen, mir taugt einfach ihr die Bälle, die sie mit ganz tiefem Körperschwerpunkt spielt, wenn sie ganz, ganz tief runtergeht, wenn sie da auf den Kanten, auf den Innenkanten der Schuhe steht bei beiden und den Ball aber trotzdem wunderschön rüberspielt.
Das ist der Angelique Kerber Spezial.
Ja, genau. Wahrscheinlich deswegen. Na, auch diese Slow-Mos von diesen Schlägen taugen wir sehr. Eine Grinderin, war unterhaltsam auch, dieses Match. Und ja, mehr kann ich eh nicht dazu sagen, als ich bin gespannt, ob das noch weitergeht, diese Reise von Belinda Bencic.
Sie trifft jetzt auf Mira Andreeva und da müssen wir jetzt einmal gerade eine Content-Note hinterher schieben. Wir haben das Match nicht gesehen, weil wir die kommende 10-malige Grand Slam-Siegerin Lili Tagger auf dem Platz 18 angeschaut haben, die heute ihre zweite Runde gespielt hat und das nach großem Kampf 7-6, 7-6 gewonnen hat. Deswegen haben wir von diesem Match von Mira Andreeva gegen Emma Navarro nichts gesehen. 6-2, 6-3 hieß es am Ende für Andreeva, die allerdings hier wie ein heißes Messer durch warme Butter durchgeht. Gegen Maya Sherif 6-3, 6-3. Lucia Bronzetti 6-1, 7-6. Hayley Baptiste 6-1, 6-3. Emma Navarro 6-2, 6-3. Ich kann es mir noch nicht zu 100% vorstellen, aber sie ist jetzt eine ernsthafte Bewerberin auf den Grand-Slam-Titel hier.
Ja, ich meine, auch vom Papier her ist sie, ich meine, sie ist in den Top 10 gesetzt. Ja. Bencic ist jetzt, ja, würde ich schon nehmen. Also auch eine, die zum ersten Mal im Viertelfinale steht als Gegnerin, das würde ich schon nehmen. Ich habe in den vergangenen Folgen hier schon gesagt, mir taugt diese Zusammenarbeit mit Conchita Martinez, da habe ich das Gefühl, die stellt die super ein auf die Gegnerinnen.
Und sie hat gesagt im Interview, Conchita hat hier gewonnen, dann muss ich das doch auch machen.
Genau. Und dass sie Emma Navarro doch so im Griff hat, hat viele überrascht. Ja.
Sie hat halt auch ein Spiel, das Emma Navarro an die Wand drücken kann.
Okay.
Und das ist etwas, Emma Navarro ist eine super solide Spielerin, aber das ganz, ganz Besondere, das fehlt ihr. Und das ganz Besondere hat Mira Andreeva meiner Meinung nach. Und das hat sie dann heute auch gezeigt. Und ich fand, das war heute eine absolute Glanzleistung von ihr. Und sie steht, ich kann es nicht zu 100% beurteilen, aber sie hat auf jeden Fall sehr wenig, also was die Statistiken angeht, hat sie eine Glanzleistung vollbracht und sie steht heute im Viertelfinale. Wir konnten es leider, wie gesagt, nicht schauen. Morgen sind wir dann wieder besser dran. Morgen ist auch Lukas nicht mehr da und deswegen dann müssen wir nicht mehr Lili Tagger anschauen. Lili Tagger hat hier in den zwei Runden einen guten Eindruck gemacht, oder? Das als kleiner Zwischeneinwurf.
Ja, also auf dem Court sowieso mit den zwei Siegen, vor allem jetzt heute.
2-5 hat sie im zweiten Satz.
Genau, heute, eben, ne? schwieriges Match. Sie hat gesagt, im ersten Satz hatte sie Probleme mit dem Return, deswegen hat sie quasi in den Tiebreak müssen. Im zweiten Satz ist auf einmal ihr Aufschlag nicht gekommen, wobei der Return gepasst hat. Und dann hat sie aber, 5-2 hinten, es hat schon alles nach dem dritten Satz ausgeschaut. Ich habe schon kurz überlegt, oh je, wird das wegen Dunkelheit heute abgebrochen, wenn das nur weiter so geht. Setzt die an zu einer Aufholjagd, ja. Und mich begeistert sie halt abseits vom Platz auch sehr. Für eine 17-Jährige spricht die irrsinnig cool und ist sehr sympathisch, sehr reflektiert schon. Boah, mit 17 war ich ganz sicher noch nicht so weit, wie sie das ist. Irrsinnig cooles Umfeld mit Francesca Schiavone als Head Coach. Sie trainiert in ihrer Akademie in Varese in der Nähe von Mailand. Also voll das professionelle Umfeld jetzt schon. French Open Sieg in der Tasche. Das ist jetzt ihr letztes Turnier bei den Juniorinnen. Sie spielt quasi nur noch bei den Juniorinnen, weil sie sagt, ich will in den nächsten Jahren in Wimbledon gut spielen. Und ich brauche jedes einzelne Match, das ich da jetzt mitnehmen kann. Das ist dann die Erfahrung, die mir hinten raus in der Karriere quasi hilft oder mittelfristig hilft. Auch da schon. Also so einen Plan auch schon im Kopf
zu haben. Das wollte ich auch gerade sagen. Nicht so schlecht, so einen Plan schon zu haben.
Irre, ja. Sonst hätte sie nämlich gesagt, sonst hätte ich gleich schon bei Erwachsenen Turnieren einmal mitgespielt. Sie sagt auch, dass sie der Meinung ist, dass sie und einige andere Juniorinnen durchaus schon mithalten könnten mit ein paar Leuten, die in der ersten Runde da antreten. Sie hat gesagt, dass Sabalenka in der ersten Runde wär witzlos quasi. Also es war nicht ihr Wort, aber das wäre schlecht. Aber da gibt es ein paar andere, die sie sich quasi zutrauen wird, habe ich so zwischen den Zeilen rausgehört. Es ist eine Hoffnung und es gab im Frauentennis in Österreich einfach in den vergangenen Jahren keine Erfolge. Es war, wenn ich mir anschaue, dieses Turnier in Linz, da gibt es immer eine Wildcard für eine Österreicherin und die ist nie, ich kann mich an keinen Erstrundensieg da in Linz von einer Österreicherin erinnern, weil die immer gleich ausgeschieden sind. Ist ja voll schwer, dann auch dieses Event ein bisschen hochzuziehen, wenn da bei dem Local-Turnier, bei dem größten Frauenturnier in Österreich auch nichts irgendwie passiert, dass da nicht einmal irgendein Justin Engel vorbeikommt und zwei Runden gewinnt oder sowas. Das ist eben nie passiert. Und deswegen ganz vorsichtig bleiben. Ich will mich da auch selber ein bisschen einbremsen, aber ich bin schon auch wegen Lili Tager hierher gereist nach Wimbledon, um sie zu sehen. Ich habe sie jetzt kennengelernt und ich bin sehr begeistert und es macht Spaß, ihr zuzusehen, weil sie offensives Tennis spielt, weil sie eine coole Rückhand hat, aber natürlich eine schöne einhändige Rückhand, aber ihre Vorhand ist eigentlich auch richtig, richtig cool. Da ist was dahinter und mit dem Aufschlag, wo sie auch nur noch besser werden kann, aber der ist auch jetzt schon ganz cool. Und ich habe sie gefragt, Andreas, wie groß bist du? Sie hat gesagt, 1,85 ist sie groß. Das ist immer so ein Running Gag unter so Tennisfans in Österreich, dass sie ganz eine große ist, aber niemand weiß so wirklich. Ja. Und es gibt noch eine Homepage, die sie hat, die von der Familie betrieben wird und da steht noch irgendwie 1,57, weil das eine Angabe von vor ein paar Jahren ist. Sie ist 1,85 groß, also ist auch schon groß gewachsen und macht Spaß zuzusehen und ich bin vorsichtig optimistisch und du hast mir das auch schon off-air mal gesagt, dass du da ziemlich zuversichtlich bist, dass da was werden könnte.
Also meine Meinung ist, dass wenn aus ihr nichts wird, dann glaube ich eher, dass das was mit Gesundheit zu tun hat oder mit Verletzungen oder so. Die Anlagen sind meiner Meinung nach alle da für eine richtig gute Karriere.
Und sie macht so einen Eindruck, dass das alles, was sie da macht, das ist nicht eine Sekunde erzwungen. Die macht das so, so gern alles. Ja. Die findet das alles mega, mega cool. Ja. Und glaube ich aber auch, wenn du dann mit Schiavone abhängst und sogar mit Schiavone und Panetta in Paris zum Beispiel Matches von den French Open im Apartment anschauen kannst gemeinsam, das ist schon ein cooles Umfeld.
Es gibt schlechtere Vorbilder oder schlechtere Role Models als Flavia Panetta und Francesca Schiavone. Herrlich, das war unser etwas kleiner, längerer Einschub jetzt zu Lili Tager, österreichisches Juniorinnen-Tennis. Und da haben wir allerdings jetzt noch zwei Matches zu bestreiten bzw. zu besprechen. Iga Świątek hat dort gegen Clara Tauson gewonnen mit 6-4, 6-1. Der erste Satz war ein hochinteressanter Satz. Świątek musste eine ganze Menge machen. Clara Tauson blieb mit ihrem Aufschlag drin, aber Clara Tauson, die uns ja schon so überrascht hat, als sie Elena Rybakina und Anna Kalinska hier besiegt hat, hat nach wie vor ein großes Issue in ihrem Spiel, und das ist, dass sie sich nicht gut genug bewegt für die Weltspitze, unserer Meinung nach. Und das hat sie heute von Iga Świątek dann auch so ein kleines bisschen vorgeführt bekommen. Iga Świątek, der man vieles vorwerfen kann, aber sicherlich nicht, dass er sich schlecht bewegt, die hatte im zweiten Satz vor allen Dingen keine Probleme mehr. Allerdings muss man dann auch dazu sagen, dass es Clara Tauson wohl gesundheitlich nicht gut ging.
Ja, was war da?
Der war schwindelig und deswegen müssen wir da so ein kleines Sternchen dran machen. Trotzdem war die Leistung von Iga Świątek so, dass ich sagen würde, sie sah aus, als würde sie sich auf dem Rasen recht wohlfühlen. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren nun gar nicht gesehen haben.
Wenn wir von unterm Radar beim Schelten reden, irgendwie.
Total.
Was aber verrückt ist, weil sie ja natürlich 5 Grand Slams schon hat. Ja. Aber es ist so, weil man schaut bei den Frauen auf Sabalenka, man schaut durchaus auch auf Andreeva, finde ich. Man hat die Geschichte mit Bencic gehabt. Świątek hat auch vielleicht von der Ansetzung her immer, eben weil sie ja fünffache Grand Slam Siegerin ist, hat sie immer die großen Courts, aber immer ist irgendwie gerade parallel noch ein Match, das gerade in verrückten Fünften geht oder das gerade, wo irgendwas anderes, Größeres passiert. Das ist ja dann auch irgendwie, das gehört zu so einem Verlauf von so einem Grand Slam dazu. Das lerne ich jetzt auch gerade, wenn ich vor Ort bin, das erste Mal dazu, dass auch das der Grund ist, warum man mal ein bisschen unterm Radar vielleicht fliegt. Mit ihr muss man rechnen, vor allem weil sie eben so vom Kampfgeist her nie aufgeben wird. Und ja, wenn du sagst, Tauson kann sich nicht gut bewegen, Świątek kann Gegnerinnen super bewegen, in Bewegung bringen. Jetzt gegen Samsonova,
das wird sie machen müssen gegen Samsonova. Samsonova hat eine ganz, ganz große Stärke, das ist ihre Vorhand. Ihre Rückhand ist nicht ganz so gut. Was sie allerdings extrem gut macht, ist sich auch gut bewegen und sich so bewegen, dass sie, und vor allen Dingen mit ihrem Aufschlag auch so unterstützen, dass sie gar nicht so häufig die Rückhand anspielen muss. Jessica Buzas-Manero hat das heute ganz gut geschafft. Buzas-Manero, die hat ja letztes Jahr Markita Vondrousova hier besiegt in der zweiten Runde und war da schon zum ersten Mal auf Rasen aufgefallen. Sie hat heute ein richtig gutes Match abgeliefert und ich wäre trotzdem ein kleines bisschen beleidigt gewesen, hätte Samsonova heute nicht gewonnen. Weil Samsonova, habe ich von vornherein gesagt, das ist eine Spielerin, die ich hier als Dark Horse sehe, wo ich sage, ich glaube, dass die hier ins Viertelfinale, Halbfinale kommen kann. Sie ist auf Rasen geboren. 2021 Berlin, ihr erster Titel, das war auf Rasen durch die Qualifikation. Sie hat in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass sie auf Rasen gut gespielt hat. Hier hat sie in Eastbourne in Berlin das Halbfinale erreicht. Vorher hat sie in Zertogenbosch das erste Match verloren gegen Carson Brandstein. Und trotzdem war ich immer überzeugt von ihr. Sie hat heute in 2 knappen Sätzen 7-5, 7-5 gewonnen. Das war eine harte Partie für sie. Buzas-Manero hat alles getan, um das Ganze wirklich spannend zu machen. Und trotzdem hat sie sich durchgesetzt und trifft jetzt auf Iga Świątek. Und ich sage, das ist eine 50-50-Nummer.
Wenn du das sagst, glaube ich dir das sofort. Ich habe jetzt sehr viel dazugelernt, was du in den letzten 2 Minuten gesagt hast.
Du hast nicht viel vom Spiel gesehen von Samsung.
Leider.
Dann können wir es aber auch so bewenden lassen, dass wir hier jetzt sagen, wir gucken mal auf das Programm von morgen. Denn morgen spielt Laura Siegemund als erste auf dem Center Court. Und das ist dann ja so ein kleines bisschen dann auch die Belohnung für sie. Sie spielt ab 14.30 Uhr deutscher Zeit gegen Aryna Sabalenka. Danach Cameron Norrie gegen Carlos Alcaraz auf dem Number One Court. Taylor Fritz gegen Karen Khachanov und Amanda Anisimova gegen Anastasia Pavlyuchenkova. Das ist das Programm für den morgigen Dienstag?
Dienstag.
Richtig. Also, Wochentage sind bei Grand Slams nur Schall und Rauch.
Manic Monday ist vorbei.
Ja, Manic Monday ist vorbei. Das war's mit dem heutigen Podcast. Lukas, ich danke dir sehr für deine Mithilfe bei 3 Podcasts hier. Das war nicht selbstverständlich, vor allen Dingen, weil du hier nicht für Chip and Charge bist, sondern für den Standard. Das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen
Dank dafür. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Du reist morgen ab, deswegen jetzt die Verabschiedung hier. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Blue Sky, bei Instagram und Threads könnt ihr das auch tun. Es passiert nur leider im Moment nichts. Ich suche immer noch jemanden bei Meta, der mir hilft mit Instagram. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr das auch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das tun per Steady und per PayPal. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.